So baut Brandenburg. Ich bin Bettina de Sol, gebürtige Brandenburgerin, und mein Herz schlägt fürs Bauen. In meinem Podcast Stadtland Bauen Brandenburg geht es um das Leben in Stadt und Provinz zwischen Backstein und Plattenbau. Ich unterhalte mich mit den Menschen, die ihre Region gestalten. Von innovativen Unternehmen über Netzwerke hin zu engagierten Initiativen und spannenden Konzepten. Meine Gäste reden über Regionalentwicklung, Infrastruktur, über Bauen, Wohnen und die Schönheit einer Region und darüber, was sie ausmacht und wer sie belebt und entwickelt. Die Brandenburger und Brandenburgerinnen. Der Podcast aus der Region für die Region. Also hört rein und entdeckt mit mir Brandenburg, damit aus Oh Gott, ein Oha wird. Viel Spaß. Bevor ich meinen Gast begrüße, muss ich einmal einen kleinen persönlichen Schlenker einbauen, weil ich auf Projekte stoße, auf Unternehmen, auf Ideen aus der Umgebung, und plötzlich katapultiert es mich an meinen Heimatort zurück. Und zwar sitze ich auf der Straße, wo ich früher in den Kindergarten gegangen bin, vor etwa 50 Jahren, und einmal noch den Blick nach links sehe ich mein Elternhaus. Das heißt, ich sitze gerade in Babelsberg. Diese kleine Unterscheidung muss man mir als geborene Babelsbergerin gönnen, auch wenn wir natürlich jetzt Potsdam sagen. Und mir gegenüber sitzt Jörg Tietel, Geschäftsführer der VIC GmbH. Hallo, Herr Tietel.
Hallo, freut mich auch, ja.
Und wir haben vorhin auch beide noch festgestellt, mit ein wenig zeitlichem Versatz, aber dass wir auch noch in die gleiche Schule gegangen sind, auch unweit von hier. Also, genau. Es gibt Verbindungen und Vernetzungen, die einen dann doch überraschen. Aber wir wollen weder über unsere Schule reden, noch über Babelsberg, sondern über einen kleinen, feinen Brückenbau. Und zwar die Kuhdammbrücke. Jetzt reden wir auch nicht über die Flaniermeile in Berlin, sondern Kuh wie Kühe.
Richtig.
Und zwar eine kleine, ich sage jetzt erstmal kleine Brücke in Wustermark. Aber bevor wir da hinkommen, Herr Tietel, bevor ich mich im Dschungel Ihres Unternehmens verirre, vielleicht ein wenig zu Ihrer Position und zu der über 70-jährigen Geschichte des Unternehmens.
Gerne, ja. Also vielen Dank für die Einladung. Ich muss leider etwas korrigieren. Ich bin Geschäftsführer der VIC Planen und Beraten GmbH. Wir sind tatsächlich eine Tochter der Infraneo Deutschland. Und wo kommen wir her? Wir kommen aus dem Autobahnbaukombinat der DDR tatsächlich. Die Unternehmensgeschichte reicht zurück bis 1952. Das heißt, wir sind inzwischen seit fast 74 Jahren im Bereich der Infrastruktur tätig, haben verschiedenste Unternehmensmetamorphosen durchlaufen. Und sind jetzt tatsächlich deutschlandweit tätig im Bereich der Infrastruktur, Straßen, Brücken. Das ist unser Thema.
Korrekt. Und Sie sagten ja schon Infrastruktur, und dazu gehören logischerweise Brücken. Und ich bin auf die kleine Kuhdammbrücke gestoßen über die anstehende Veranstaltung. Das können wir gleich mal nochmal bewerben. Das Brückenbausymposium in Dresden Ende März. Genaue Datum, glaube ich,
19. März.
Da werden Sie über die Kuhdammbrücke sprechen. Dass Sie noch eine besondere Auszeichnung bekommen hat oder zumindest eine Anerkennung, kommen wir vielleicht dazu. Kuhdammbrücke Wustermark.
Ja.
Ich sag mal, von 4 auf 8. Ist so ein bisschen das Stichwort, ne?
Genau, sie war einfach zu schmal. Ja, und es gab damals eine Ausschreibung für dieses interessante Projekt. Wir fanden es spannend, weil ungewöhnlich, ein ganz schlichter, normaler Stabbogen, gibt es Hunderte, vielleicht Tausende, aber die Verbreiterung von 4 auf 8 ist, oder von 4,50 auf 8, Meter Fahrbahnbreite, diese Realisierung fanden wir spannend. Ja, wir haben den Auftrag bekommen und haben dann losgelegt. Ja.
Und die Brücke selber, wenn ich richtig informiert bin, die ist ja auch noch gar nicht so alt, ne?
Also das ist
ursprünglich 2015, glaube ich, ursprünglich mal gebaut. Und
2005. Ja. Tatsächlich noch gar nicht so alt, und das war auch gar nicht der Grund. Also normalerweise werden Brücken erneuert, wenn sie eben alt genug sind. Mhm. Hier war tatsächlich die geänderte Nutzung Anlass für die Baumaßnahme. Und deswegen war natürlich auch die Frage nach einem Ersatzneubau, der auch im Raum stand, schwierig, weil die Brücke eben noch relativ jung war.
Die verbindet, also müssen wir kurz verorten, für die, die es nicht kennen, Wustermark, Wustermark westlich von Berlin, nördlich von Potsdam, Güterverkehrszentrum Wustermark ist so ein Stichwort. Ne? Also das heißt, ordentlich Verbindung, Lkw-Verkehr nehme ich mal an, ne? Das ist der neuralgische Punkt da gewesen.
Genau, das ist die Verbindung praktisch vom Güterverteilzentrum Wustermark über die Autobahn, den Havelkanal hin zum Hafen. Und die war eben einspurig und das ist ein Problem. Mhm. Ja, und der Verkehr nahm immer mehr zu. Und die Gemeinde hat nun festgestellt, wir wachsen, wir werden immer mehr, wir brauchen zweispurigen Verkehr. Wir müssen an der Brücke was machen. Mhm. Und das war die Veranlassung, zu sagen, wir brauchen zwei Spuren.
Und das liegt ja von der Idee bis zur finalen Fertigstellung 2025, auch eine ganze Zeit schon zurück. Ne? Also einfach mal, um ein bisschen das Verständnis zu schaffen, wann fängt man eigentlich mit der Planung an oder mit der Idee? Also der Auftraggeber ist die Gemeinde Wustermark, ne? Bis zur Umsetzung, mal einen kurzen zeitlichen Ablauf.
Also relativ schnell. Verglichen mit anderen Projekten.
Gut, okay.
Wir haben Projekte, da Waldschlösschenbrücke Dresden zum Beispiel, hat 100 Jahre gedauert, der Planungsprozess. Ja, da sind wir hier relativ schnell. 2020, glaube ich, haben wir den Auftrag bekommen, 2025 fertig. Von der Leistungsphase 1 bis Ende Leistungsphase 8, sprich Bauabnahme, Inbetriebnahme, waren das nicht mal 5 Jahre. Halte ich schon für ganz gut. Ja. Ja, geht immer noch besser natürlich, aber in Anbetracht der Umstände muss man sagen, glaube ich, ist das schon ganz gut, weil der eigentliche Planungsprozess, der war dann nur 3 Jahre.
Und jetzt haben Sie ja schon das Stichwort gegeben und darum bin ich ja hauptsächlich auch mit Ihnen im Gespräch. Also es ging nicht um Rückbau oder Abriss, wie man vielleicht einfach dann sagen soll.
Wir sagen lieber Rückbau.
Genau, das klingt immer ein bisschen charmant, aber am Ende wäre das Ding einfach weg. Aber Sie haben sich mit allen, nämlich an allen Planungsbeteiligten dafür entschieden, das Ding einfach mal zu erweitern.
Genau, die Idee, muss man ehrlicherweise dazu sagen, stammt aus der Projektsteuerung, also nicht von uns tatsächlich. Das war so die erste Idee, die Brücke aufzuschneiden und zu verbreitern. Jetzt sind wir schon bei der Lösung, aber wie kam man denn dahin? Und als wir den Auftrag bekamen, ging es ja nochmal los, das zu überdenken, mit anderen Möglichkeiten zu vergleichen. Und wir waren skeptisch, muss ich ehrlich sagen, dass das funktioniert, so eine Brücke längs aufzuschneiden. Das haben wir tatsächlich noch nicht gemacht. Also haben wir andere Varianten untersucht. Wir bauen nochmal so eine Brücke daneben. Das wäre ja auch eine Option. Oder wir reißen sie ab und bauen eine neue Brücke dahin. Das wäre die sicherste Variante, ne? Das wäre die einfachste. Wir machen es eben so. Aber es gab verschiedene Gründe, kommen wir vielleicht auch noch zu, warum wir uns dann doch für die entschieden haben. Das war die Variante mit dem größten Risiko. Das war auch Bestandteil der Matrix.
Okay, also Sie lieben Herausforderungen.
Unbedingt. Ja, schön. Aber sie war auf jeden Fall die nachhaltigste. Auch wenn der Begriff sehr abgenutzt erscheint, war sie in diesem Fall tatsächlich. Wir haben nur 160 Tonnen Stahl gebraucht. Sonst eine neue Brücke wären 650 Tonnen Stahl. Wir haben erheblich weniger Kubikmeter Beton gebraucht. Und der ganz große Vorteil ist, wir brauchten kein Planfeststellungsverfahren. Weil wir immer noch innerhalb der Grenzen der damaligen Planfeststellungsgrenzen bleiben konnten.
Ah, okay, das ist natürlich mal ein Argument, was ja kaum irgendwo nach draußen getragen wird auch. Richtig. Oder dass es überhaupt ein relevantes Argument ist.
Aber das hätte zum Beispiel dazu geführt, dass man nochmal Betroffenheiten ermitteln müsse, den Grunderwerb tätigen müsste. Das hätte den Prozess erheblich verlängert. Dadurch, dass wir das nicht brauchten, konnten wir diese relativ kurze Projektlaufzeit realisieren.
Wer musste denn am meisten überzeugt werden, dass man ertüchtigt oder verbreitert oder?
Ich glaube tatsächlich wir selber, Die Herausforderung waren tatsächlich die technische Umsetzung dieser Maßnahme. Das war schon sehr anspruchsvoll, weil gerade die Bauzustände in so einem Verfahren, die erforderten doch ganz besondere Betrachtungen, Berechnungen. Das war ein umfangreiches Planungswerk, was da zu erstellen war. Und gelang ja letzten Endes auch nur, sag ich mal, durch gute Baufirmen, die dann auch mitgemacht haben. Mhm. Ne?
Da gibt es also drei Stichworte. Also gute Planung, spielt auch der Zustand der Brücke eine Rolle? Also dass sie vielleicht einfach noch sehr gut erhalten war?
Genau. Mhm. Wenn jetzt die Brücke, sag ich mal, 70, 80 Jahre alt gewesen wäre, wäre die Entscheidung wahrscheinlich anders gefallen. Mhm. Ja, dann hätte man abgerissen, neu gebaut, höchstwahrscheinlich. Da sie aber noch relativ jung war und auch keine nennenswerten Schäden gerade am Überbau aufwies, wäre das echt verdammt schade gewesen, wenn man jetzt da so abgerissen hätte.
Und jetzt kommen wir mal zu dem, ich sag mal ganz einfach, okay, wir schneiden mal eine Brücke auf, schieben sie auseinander, bauen was zwischen, zack, haben wir 4 Meter oder 3,50 Meter gewonnen.
Genau.
Also, klingt jetzt nicht so einfach, das habe ich ja schon mal rausgehört. Genau. Ist es eine Blaupause oder ist es eine, die dann mitgeschaffen oder ist es?
Naja, es ist schon, also mir ist nicht bekannt, dass es schon mal so gemacht wurde. Und das war eben auch die Herausforderung. Wir haben praktisch die alte Brücke längs verschoben auf Land. Dann wurde sie abgestützt, die Bögen, bevor ich sie auseinanderschneide, damit sie einfach nicht zusammenklappt. Mhm. Das heißt, diese ganzen bauzeitlichen Abstützungen, nicht, die muss man planen und vorsehen. Dann erst erfolgte der Längsschnitt. Dann erfolgte der Querverschub der getrennten Überbauhälften, praktisch quer auseinander, damit ich Platz habe für das Mittelstück. Das klingt alles so relativ einfach, aber jetzt, es erfordert.
Wenn Sie es so sagen, ja, aber ich denke, ja. Nein.
Also es erfordert sehr viel Montagezustände. Dann kamen die neuen Teile auf die Baustelle. Und der alte Überbau musste auch noch verstärkt werden. Die Bögen mussten verstärkt werden. Bestimmte Hängeranschlüsse müssten verstärkt werden. Ja, und dann kam das Mittelstück, wurde eingesetzt. Zum Schluss die ganze Brücke nochmal neu konserviert. Und in der Zwischenzeit mussten auch, und das vergessen dann viele, auch die Unterbauten, die Widerlager, verbreitert werden. Mhm. Die waren ja auch für die schmalere Brücke ausgelegt. Und jetzt kam eine breitere Brücke plötzlich zurück. Das heißt, die Unterbauten mussten verbreitert werden. Das lief dann parallel. Und am Ende des Tages, als dann alles fertig war, konnte die fertige Brücke, die war dann 650 Tonnen schwer, zurückgeschoben werden. Oder gezogen, wenn man ehrlich ist, wurde also tatsächlich über Litzenheber gezogen, dann auf die neuen verbreiterten Widerlager abgesetzt. Von den ganzen Straßenanschlüssen, die auch Bestandteil des Projektes waren, das würde jetzt wahrscheinlich zu weit führen, aber es war ein komplexes Vorhaben, ja.
Okay, und ich habe nur eben gerade rausgehört, da kam dann dieses Zwischenstück daher.
Genau.
Woher kam das?
Genau, das kam aus dem Stahlwerk, jetzt musst du mich kurz überlegen, wo das herkam. Ich glaube aus Tschechien. Mhm. Per LKW. Mhm. Und wurde mit Kran eingehoben. Das waren aber dann 3 Segmente, die in Brückenlängsrichtung dann eingesetzt und verschweißt wurden. Genau, das waren die eigentliche Überbauergänzung. Mhm. Ja, und da gab es auch verschiedene Varianten, wie man diese Ergänzung konstruktiv ausbildet. Die erste Variante, die wir hatten, war relativ einfach. Die erfüllte aber die Quertragfähigkeit nicht. Jetzt wird es statisch. Mhm. Deswegen wurde das nochmal geändert und wurde letzten Endes ein Hohlkastenprofil, was die Torsionssteifigkeit mitbringt, damit der Überbau in Querrichtung auch trägt. Mhm. Er muss ja nicht nur in Längsrichtung tragen, er muss ja auch quer funktionieren. Und diese 3 Komponenten längs zusammengesetzt waren dann die Überbauergänzung. Ich hoffe, das war jetzt halbwegs.
Ich glaube, also zumindest, es sind ja nicht nur die Leute, die davon nichts verstehen, die da zuhören. Aber ich glaube, das ist dann immer noch, wo man dann, glaube ich, einfach nochmal anders guckt. Also es sind ja auch Dinge, die man nicht sieht.
Wenn man heute vor der Brücke steht, wird man sich sagen, ist doch immer noch der Stabbogen. Was hast du denn da jetzt anders? Mhm. Und das ist eigentlich auch, Ja, das Tolle an dem Projekt, weil wir haben sehr invasiv eingegriffen. Die Brücke ist nach wie vor, wenn man jetzt davor steht, denkt man, da hat sich überhaupt nichts getan. Außer natürlich die Straßenanschlüsse, das ist natürlich auch nicht zu verachten. Aber die Brücke an sich funktioniert weiter so wie vorher, natürlich jetzt nur in anderer Geometrie mit anderer Tragfähigkeit.
Und da geht wahrscheinlich der meiste Hirnschmalz in die Planung und in die Berechnung.
Ja.
Stichwort Programme, man kann ja auch Werbung machen oder sonst was. Oder wer, also das ist ja nochmal eins drauf, habe ich, glaube ich, und wer arbeitet mit den Modellen dann weiter? Also wie funktionieren diese Schnittstellen da zwischen all den Beteiligten? Also es gibt ja Planung, Ausführung, das Stahlwerk in Tschechien.
Genau, letzten Endes müssen alle Planungen ineinander greifen. Stichwort BIM wäre jetzt so ein Punkt. Genau. Wir haben dieses Projekt tatsächlich genutzt für uns intern, um BIM einzuführen im Unternehmen. Das ging ja schon vor 2020 ging's los und da haben wir dieses Projekt für uns als Pilotprojekt verwendet, damit alle Planungsbeteiligten, zumindest bei uns im Hause, sowohl die Straßenplaner, die Umweltplaner als auch die Brückenplaner, alle waren beteiligt und haben in BIM gearbeitet. Leider gab es dann keine Schnittstelle zu den Baufirmen. Das wäre der nächste Schritt gewesen, hätten wir uns gewünscht, war aber noch nicht möglich. In Zukunft soll das aber so sein, dass wir praktisch ein Modell erstellen und das der Baufirma übergeben und die weiterarbeiten. Das würde eigentlich den BIM-Prozess erst rund machen, weil dann diese Schnittstellen natürlich viel besser zu handeln sind. Ja, Programme sprachen Sie an. Wir arbeiten schwerpunktmäßig mit Allplan im Bereich Brücke, die verschiedenen Statikprogramme, die es so gibt. Und die Streckenplanung haben wir mit CAD 1 gemacht. Das sind die Programme, die wir da schwerpunktmäßig nutzen.
Und guten und bekannten.
Genau, also das ist keine große Hexerei. Ja. Also das liefern moderne Statikprogramme oder Konstruktionsprogramme,
Wo war denn mal so ein Moment, wo Sie Schnappatmung bekommen haben vielleicht? Oder lief es einfach rund?
Nee, also das wäre gelogen. es gab durchaus Höhen und Tiefen in diesem Projekt, das muss man, aber ich glaube, das ist ganz normal. Macht vielleicht auch den Reiz aus, dadurch bleibt es spannend. Schnappatmung, wann habe ich denn Schnappatmung bekommen? Naja, es gab natürlich die Kostenentwicklung unterwegs, die entwickelt sich natürlich auch. Plötzlich kamen noch Dinge dazu, die waren vorher nicht berücksichtigt, gerade im Bereich Streckenbau mit Rüttelstoppsäulen, die vorher nicht klar waren. Und jetzt mussten die da noch, das brachte das Projekt natürlich.
Einmal kurz die Rüttelstoppsäule, was?
Rüttelstoppsäulen verbessern den Untergrund für die Straße, damit sie dann hält, zum Beispiel als eine Variante. Dann musste mit der ILB, der Investitionsbank des Landes Brandenburg, gesprochen werden. Das hat die Projektsteuerung oft übernommen, um nachzufinanzieren. Das hat Gott sei Dank immer gut funktioniert. So, da gab es zwischendurch durchaus mal tiefes Durchatmen. Aber letzten Endes muss ich sagen, gut rückblickend sieht oft vieles positiver aus, als man es damals empfunden hat. Aber ja, alle haben mitgemacht. Der Auftraggeber war auch bereit, pragmatische Entscheidungen zu treffen. Das ist auch nicht selbstverständlich. Mhm. Auch der Auftraggeber ist ja dieses Risiko mit eingegangen, war auch sehr mutig. Und nur so hat es geklappt. Und letztlich auf der Baustelle draußen gab es auch Höhen und Tiefen, natürlich, wie das dann so ist. Aber letzten Endes haben sich alle doch dahinter versammelt, hinter diesem Ziel. Wir wollen fertig werden, wir wollen das Projekt in der Zeit herstellen und letzten Endes ist es, glaube ich, auch gelungen, was jeder doch rückblickend sagen kann, es war ein tolles Projekt und wir haben alle viel gelernt auch dabei, das muss man schon
lernen sagen. Und gemeinsam, das klingt also das Kooperative dahinter, das glaube ich ist unumgänglich. Ne? Also
das darf gern noch besser werden. Auch da müssen wir immer wieder lernen. Das ist aber auch eine Frage Kommunikation oder wie sehe ich meine Rolle im Projekt. Da würde ich mir für die Zukunft wirklich mehr wünschen, dass wir alle Beteiligten im Bauprozess versuchen, doch wieder in Richtung Kooperation zu kommen und nicht nur die eigenen Claims abzustecken und zu sehen, wo kann ich den meisten Gewinn rausziehen. Wenn wir da hinkommen, dann würden wir was gewinnen.
Das wäre jetzt eigentlich so eine Überleitung zum, da würden wir was gewinnen. Aber ich stelle es nochmal ein bisschen zurück, weil mich nochmal interessiert, welche Rolle spielt denn Witterung bei so einem Prozess? Weil ich sage nur, ich bin Paddlerin. Mhm. Der Havelkanal ist jetzt nicht das attraktivste Fließgewässer. Man hat zwar gut Geschwindigkeit, aber ich kenne ja Brücken auch von unten. Oder ich sehe immer so, es ist irgendwie nicht so hoher Wasserstand und doch. Oder dann haben wir eine Witterung. Wie? Ja. Also Witterung. Wahrscheinlich grundlegend.
Ja. Ja, ne? Also Bauen ist Outdoor-Sportart, sage ich gern. Ne?
Schön, ja.
Ja, also wir sind draußen. Natürlich hat Bauen dann auch Grenzen, physikalische Grenzen. Mhm. Ja, es gibt Temperaturanforderungen, die man berücksichtigen muss, gerade wenn sie Korrosionsschutz auftragen. Das können sie eben nur bei bestimmter Witterung machen. Auch Betonarbeiten sind dann irgendwann mal eingeschränkt, wenn es zu lange kalt ist und wenn der Boden gefroren ist. Dann ist es eben so. Also Witterung spielt eine Rolle. Mhm. Das ist einzuplanen. Aber wer hat in den letzten Jahren schon mit richtig Winter gerechnet? Ne? Also wann hatten wir denn das letzte Mal richtig? Jetzt in diesem Jahr war mal wieder.
Das verleitet.
Ja, das verleitet die Firmen natürlich dann auch zu sagen, ach, ich kalkuliere keinen Winter ein, weil in den letzten 3 Jahren war ja keiner, das wird schon gut gehen. Ne? Letzten Endes, ja, ist es aber doch Winter. Mhm. Es ist Januar, Februar. Und wenn es sintflutartig regnet oder so, dann haben wir halt Probleme im Baugrund manchmal, wenn die Böden dann nicht klarkommen mit dem vielen Wasser plötzlich. Also ja, Witterung spielt immer eine Rolle.
Und jetzt vom Kanal, ne, da haben wir ja gute Schifffahrtsverkehr auch. Wie war da die Unterbrechung?
Ja,
oder
nur
nicht?
Tatsächlich war nur für den Ausschub und für den Einschub.
Wie lange dauert?
Das dauerte einen Tag jeweils. Also das ging. Mhm. Also da hatten wir sonst keine weiteren Einschränkungen. Das war eben auch das Schöne an dieser Bauweise. Mhm. Also ich kann das rausschieben, reinschieben. Das ist heutzutage, Gott sei Dank. Das war das kleinere Thema.
Das kleinere, okay. Ja. Also ich finde die Vorstellung, auch, ich habe ja jetzt mittlerweile auch schon Bilder gesehen und ich fand das wirklich beeindruckend, muss ich sagen. Also okay, weil ich kenne nur auch, sag ich mal, bei Stoff, man schneidet ab, aber man packt ja selten was dazwischen, damit es irgendwie länger wird, ohne dass man es aufwendig sieht. Ne? Ja. Also Glückwunsch zum Mut, es auch so umzusetzen und zu sagen, ja, wir machen das. Und
den nehme ich gerne an, den Glückwunsch, reichen aber tatsächlich an die Beteiligten auch weiter.
Sicher. Sie sind natürlich die
Hauptentscheider,
sprechen dafür. Ne?
Ja, das war die Gemeinde und die hatten den Mut und das muss man sagen, das darf man gar nicht unterschätzen. So eine Gemeinde stemmt ja nicht nur Brückenbau, die machen auch Kindergärten, Schulen, alles mit ihrer Bauabteilung und hatten plötzlich so ein anspruchsvolles Brückenbauwerk im Portfolio. Das ist ja auch nicht einfach.
Ja.
Und den Mut muss man schon auch bewundern. Ja?
Ich meine, dann bin ich Ihnen jetzt wiederum auch dankbar, dass Sie da jemanden mal sozusagen die Würdigung aussprechen, weil ich es auch oft höre, wenn ich über Projekte bauen im Bestand höre und dann wird dann auch mal die untere Denkmalbehörde gelobt, weil sie kooperativ mitarbeitet. Das brauchen die, glaube ich, auch mal. Also Wustermark, das ging jetzt an euch da draußen und Sie haben ja für dieses Projekt auch eine Würdigung bekommen, berechtigt, und zwar den Brandenburger Baukulturpreis, den Brandenburger 2000.
Nur eine Anerkennung.
Die Anerkennung wurde auch so ein Sonder. Ich habe es immer gesehen, Sonderpreis. Ja, genau. Ne? Ich finde, Sonder ist dann schon nochmal eine doppelte Würdigung. Das war sehr besonders. Also Sie haben die Würdigung bekommen, 2025. Und jetzt würde man ja denken, Baukultur, Infrastruktur. Ja. Da geht es doch eigentlich immer um das Schöne, um das Sichtbare. Was wurde denn da jetzt gewürdigt? Die Technologie, der Erhalt, die Ästhetik? Worum ging es?
Also der Beitrag, den wir da geleistet haben, der beginnt mit den Zeilen, glaube ich, zugegeben, architektonisch ist das hier keine Meisterleistung. Architektur spielt bei dem Projekt tatsächlich keine Rolle, muss man anerkennen. Das ist so. Mhm. Aber Baukultur ist viel mehr. Baukultur ist Funktionalität, miteinander leben, Infrastruktur schaffen, die funktioniert und das möglichst nachhaltig. Ja, wir hatten den Begriff vorhin schon mal, viele können ihn schon gar nicht mehr hören, weil er so abgedroschen ist.
Korrekt, ja.
Aber an der Stelle hat es wirklich mal funktioniert und diese Brücke erfüllt tatsächlich eine ganz wesentliche Funktion, damit alles funktioniert, der soziale Zusammenhalt, Warenströme, Infrastruktur. Und all das hat uns dann doch veranlasst, zum Baukulturpreis das Projekt einzureichen, obwohl wir natürlich wissen, also Baukultur, ja, viele sagen, muss hübsch aussehen. Aber hübsch aussehen ist nicht alles. Mhm. Es muss auch gut funktionieren. Und mit den Ressourcen, die wir haben, sparsam umzugehen, das war Anspruch. Und das haben wir in dem Projekt tatsächlich geschafft und sind auch sehr froh, dass wir es zur Anerkennung geschafft haben. Mhm. Ist auch toll, dass in diesem Jahr oder im letzten Jahr eine Brücke den Kulturpreis gewonnen hat.
Korrekt, das ist die Küstrin, ne? Die
Bahnbrücke. Genau. Mhm. Ja, Glückwunsch an der Stelle. Natürlich hätten wir uns auch gewünscht, aber schön, dass es eine Brücke ist. Das schlägt das Brückenbauerherz doch immer hoch.
Da war wahrscheinlich der Ästhetikpunkt noch bei der anderen. Ne? Also das war eben
bei Brücken schlägt die Größe immer. Ne?
Genau. Gut, aber ich finde es ja umso wichtiger und wertvoller, dass dann irgendwie auch gesehen wird, da ist mehr dahinter. Also wie Sie sagen, ne? Also es ist eben nicht einfach nur schön aussehen, sondern Funktionen umgibt uns. Ja. Das ist ja auch mal ein bisschen bei mir die Motivation, sagen, was ist dann unter der Hülle, damit es funktioniert. Weil ich sage mal gern, wann reden wir über das Bauen, wenn es nicht funktioniert? Also wenn eine Brücke einbricht, um mal ganz aktuell zu bleiben. Oder weiß ich nicht, wenn es Stau ist, wenn es teuer wird, wenn es hässlich wird. Also das ist ja eigentlich das, worüber immer irgendwie gemeckert wird. Aber eigentlich diese positive Wendung dann zu bringen, sagen, da steht sie halt einfach wieder.
Also genau. Und das hilft natürlich auch, unser Berufsbild wieder attraktiver zu machen, die Baubranche attraktiv zu machen für junge Leute. Wir schaffen Baukultur, wir schaffen unsere Umgebung, wir gestalten die mit. Und das finde ich nach wie vor ganz toll an unserem Job. Und bei allen Höhen und Tiefen, die es so gibt, ist das für mich immer sehr beeindruckend, wenn man dann so durch die Lande fährt. Und der Mensch, da haben wir mitgewirkt. Mhm. Und
tatsächlich, dieser Stolz, glaube ich, der ist schon da. Und da ist es ja, also, ja, weil Sie gerade nochmal sagten, Bauen, das Bauwesen attraktiv zu machen, Nachwuchs. Sie haben ja vorher uns schon so ein bisschen unterhalten. Sie sind ja sehr aktiv, was auch den Nachwuchs angeht. Also vielleicht einfach mal sagen, was Sie noch so machen, weil hier sitzen Menschen, die brauchen vielleicht noch andere Menschen und die leben einfach fürs Bauen, fürs Ingenieurwesen?
Also das machen wir gerne tatsächlich und wir fangen relativ früh an. Wir gehen in die Schulen, gemeinsam mit der Ingenieurkammer. Da gibt es ein Format, Ingenieure treffen Schule. Mhm. Und da gehen wir in die Schulen und erzählen den Kindern über den Ingenieursberuf in all seinen Facetten. Es gibt ja nicht nur Bauingenieure, es gibt ja ganz viele. Wir natürlich schwerpunktmäßig über Brücken und Straßen Bauingenieure. Aber da fangen wir an, um einfach Leute auf die Idee zu bringen, sich mit dem Beruf zu befassen und vielleicht zu studieren. Dann machen wir weiter, wir bilden aus. Wir bilden selber aus und unseren besten Azubis bieten wir auch das duale Studium an und begleiten dann auch durchs Studium und bauen so natürlich junge Leute auf in der Hoffnung, dass sie dann auch bei uns bleiben, denn wir haben das Fachkräfteproblem. Mhm. Das betrifft ja alle Branchen und uns eben auch. Und Bauingenieure gibt es zu wenig. Wir brauchen mehr und wir brauchen auch Frauen in dem Job. Das ist also auch durchaus ein Job für Mädchen und Frauen. Und da geben wir viel Energie rein und einfach junge Leute zu begeistern von unserem doch so tollen Job.
Ja, und Sie sitzen ja nicht nur in Potsdam. Vielleicht mal kurz sagen, wo noch so Standorte sind. Also in die Welt da draußen schreien. Ihr müsst nicht alle nach Potsdam, auch wenn es hier natürlich besonders schön ist.
Gerade in Brandenburg, in Frankfurt-Oder haben wir einen tollen Standort. Die Kollegen beschäftigen sich da schwerpunktmäßig mit Straßenplanung. Aber unser größter Standort ist in Dresden oder größte Niederlassung natürlich in Dresden. Da werden Brücken geplant, Straßen geplant, Umweltplanung machen wir da. Baubetreuung, ein ganz wichtiges Thema. Das heißt, richtig draußen auf der Baustelle für Qualität sorgen, Kostensicherheit, Termine. Also das ist dann also wirklich real life auf der Baustelle. Das macht vielen auch viel mehr Spaß. Mhm. Ging mir auch so. Und hier in Potsdam ist natürlich die Unternehmenszentrale. Das sind die größten Standorte, die wir haben. Und in Berlin unser Büro. Mhm. Darüber hinaus haben wir in Osnabrück oder bei Osnabrück ein Büro mit unserem Schwesterunternehmen, den Osning Ingenieuren. Und wir wachsen weiter. Wir sind dabei, uns zu vergrößern, weitere Standorte hinzuzunehmen. Und das ist eine schöne Perspektive. Und hoffentlich dann auch für junge Leute eine spannende Aufgabe und Perspektive zu haben. Nicht nur spannende Projekte. Denn wir machen ja nicht nur Brücken. Wir machen auch ganz verrückte Sachen. Unsere erste Talsperre zum Beispiel haben wir im letzten Jahr gewinnen können, sind wir jetzt dabei. Wir haben schon mal am Fernsehturm Hannover mit rumgebaut, abgebaut. Also es gibt auch so ganz spezielle Projekte und die sind natürlich immer besonders reizvoll. Ja.
Aber ich finde die Brücke schon auch,
ja,
einfach auch sehr unbedingt metaphorisch. Also ich meine, ja, aber klar, darüber müssen wir jetzt gar nicht weiter reden. Es ist, glaube ich, vielen klar. Und ja, es verbindet uns. Wir merken ja jetzt gerade, und ich glaube, da sitzen Sie ja dran, ne, an der Carola Ringbahnbrücke Berlin. Ja. Ne? Also auf einmal ist es eine Lücke. Und dann denkt man so, Moment mal, was war hier gerade und was läuft jetzt hier nicht mehr? Ne?
Das ist ja das Problem. Brücken nimmt man immer erst wahr, wenn sie nicht mehr funktionieren. Ja, viele fahren einfach drüber. Mhm. Okay, sollen sie ja auch.
Ja.
Aber die Bedeutung von Brücken, die sind, wird man immer dann erst spüren, wenn sie plötzlich nicht funktionieren. Das haben wir in Leverkusen mit der Rheinbrücke gesehen, wo eine ganze Region plötzlich völlig überfordert war. Und die Carola-Brücke in Dresden war auch ein ähnliches Ereignis, eine Zäsur für uns Bauingenieure. Mhm. Und die Ringbahnbrücken in Brücke und Westendbrücke in Berlin, die ja gerade im Ersatzneubau sind, dürfen wir mit begleiten im Rahmen einer Ingenieurgemeinschaft. Da sind wir natürlich auch stolz drauf, an solchen großen Infrastrukturmaßnahmen hier in Berlin teilzunehmen. Da kommt ja noch viel mehr, ne? Das ganze Autobahnkreuz oder AD-Funkturm, Autobahndreieck-Funkturm. Das wird uns noch einige Jahre beschäftigen und mal schauen. Da sind wir natürlich auch mit einigen Leuten dran. Aber auch in der Stadt Brandenburg passiert viel. Also Brückenbau. Bleibt sehr auch schön, in Brandenburg spannend.
Also nach mangelnder Arbeit klingt es definitiv nicht. Umso mehr freue ich mich, dass wir halt auch über so ein ganz kleines Projekt gesprochen haben. Es dürfen die Kleinen und die Großen sein. Und ja, sowas wie so eine Blaupause zu wagen, also freut mich. Ja. Ich danke Ihnen, dass Sie darüber berichtet haben. Und ich habe es ja schon angedroht. Das Statement zum Schluss, Stadtland bauen Brandenburg. Was, ich könnte jetzt schon sagen, was da alles kommt, weil ja aus dem Gespräch heraus. Jetzt kurz und knackig, Herr Tiedel.
Also beispielgebend tatsächlich war hier der Mut zur Entscheidung. Und das würde ich mir wünschen. Mehr Mut. Alle, die wir da am Bau beteiligt sind, Auftraggeber, Baufirmen, auch wir als Planer, mehr Mut, neu zu denken. Denn wir stellen ja fest, viele Dinge, die wir immer so gemacht haben, funktionieren nicht mehr. Wir bauen zu lange, wir bauen zu teuer, wir planen zu lange. All das müssen wir überdenken, neu machen, mit neuen Ansätzen, neuen Gedanken. Und dafür brauchen wir Mut und Fachkompetenz. Und wenn wir das kombinieren können, dann haben wir doch einiges geschafft. Aber da haben wir was vor uns.
Herzlichen Dank. Sehr gut.
Gerne auch. Ja, und vielen Dank.
Nochmal viel Spaß, ein gutes Publikum beim Brückenbausymposium. Nochmal darauf hinweisen, 19. März Dresden.
Ja.
Da gibt es nicht nur einen Vortrag zur Kudammbrücke, sondern auch weitere interessante Themen.
Vielen Dank. Dank.
Ja. Danke.
Das war eine neue Folge von Stadt, Land, Bauen Brandenburg, der Podcast aus der Region für die Region. Konzept und Moderation Bettina Dessol, technische Beratung Benjamin Richter von Studio Lausche auf. Abonniert gern meinen Podcast und folgt mir für neue Bau- und Regionalgeschichten aus Brandenburg. Und wenn ihr Gast in meinem Podcast sein möchtet oder aber interessante Projekte kennt, die hier vorgestellt werden sollen, dann meldet euch bei mir. Mein Kontakt findet ihr in den Shownotes oder unter www.bau-kultur-raum.de. Ich freue mich auf euch. Bis zum nächsten Mal.